Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und wir beginnen mit der Stimme eines ganz, ganz Großen.
Ich glaube, jeder Kreative hat maximal 10 Jahre, in denen er mit dem Zeitgeist übereinstimmt. Wohl dem, der sie nicht schon in früher Jugend verbraucht. Das war mein Fall. Ich begann ja erst mit 40, hatte ja schon ein ganzes Leben hinter mir. Also ich hatte diese 10 Jahre zwischen 40 und 50. Das war ein Glücksfall, ja.
Ja, so spricht er, der Georg Stefan Troller, genialer Reporter und Schriftsteller. Heute wird er 100 Jahre alt und auch wir sagen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und feiern gleich einen nächsten Riesen, einen Klassiker. Wir freuen uns jetzt darauf, einen der größten der Weltliteratur, Gustave Flaubert, mit einer der größten der Übersetzungskunst zu feiern, mit Elisabeth Edel. Seit Jahrzehnten nun schon ist sie die Kapazität für Übertragung französischer, moderner und klassischer Literatur ins Deutsche. Im vergangenen Jahr wurde ihre Übersetzung von Flauberts Education Sentimentale ganz besonders bejubelt. Und jetzt heute, am 200. Geburtstag von Gustave dem Großen, ist sie uns zugeschaltet. Guten Tag, Frau Edel.
Ja, guten Tag, Herr Scholl.
Seit 2009 sind Sie ja im geistigen Adelsstande, könnte man sagen, eines Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, hoher literarischer Orden, den die Republik Frankreich nur wenigen Nicht-Franzosen verleiht. Und Sie haben ihn bekommen für Ihre Übersetzung vieler französischer Autorinnen und Autoren, Simone Weil, Julien Green, Saint-Exupéry, Patrick Modiano und eben auch Gustave Flaubert. Was ist so besonders, so speziell, ihn zu übersetzen?
Naja, seine Sprache. Und das heißt, für einen Übersetzer ist bestimmt Flaubert, ich würde sagen, vielleicht neben Marcel Proust, eine der ganz großen Herausforderungen, weil einfach die Schwierigkeiten sehr hoch sind, weil die Messlatte sehr hoch ist, wenn man sich an die Übersetzung von Texten herantraut, heranwagt, wo man einfach weiß, ganz genau weiß und nachverfolgen kann, wie Flaubert gearbeitet hat.
Insgesamt 8 Jahre hat es gedauert, bis ihre Education Sentimentale vollendet war. Lehrjahre der Männlichkeit, wie es jetzt im Titel heißt. Sie haben mal in einem Interview gesagt, naja, 8 Jahre, natürlich habe ich zwischendurch auch anderes übersetzt, aber 3, 4 seien es dann schon gewesen, von morgens bis abends. Wie haben Sie das denn durchgehalten?
Also ganz ehrlich gesagt, das macht großen Spaß. Das kann man sogar relativ leicht durchhalten. Wenn man schaut, wie lang Flaubert an diesem Buch gearbeitet hat, dann war ich ja relativ schnell bei der Arbeit. Und man muss ja nicht sich vorstellen, dass ich da jetzt von in der Früh bis spät am Abend immer irgendwie an meinem Schreibtisch und an meiner Tastatur sitze. Viel Zeit wird ja auch damit verbracht, dass ich lese, dass ich recherchiere und dass ich mir Notizen mache. Und bei der Arbeit, manchmal schaut ja an einem Tag, schauen vielleicht nur ein paar Sätze raus, die ich dann tatsächlich übersetzt habe. Und der Rest sind Notizen, sind Ideen, die ich dann für die Anmerkungen oder auch für mein Nachwort verwenden kann. Also es gibt bestimmt Tage, an denen ich dann relativ viel übersetze und Tage, an denen ich gar nichts übersetze, weil ich einfach mit Recherchen beschäftigt bin.
Nehmen wir mal den ersten Satz, Frau Edel. Der heißt bei Ihnen, also von den Lehrjahren der Männlichkeit, am 15. September 1840 gegen 6 Uhr früh, kurz vorm Ablegen, paffte die Ville de Montereau dicke Wolken am Quai Saint-Bernard. Ich habe mal eine alte Übersetzung aus meinem Bücherregal gezogen und da steht, am 15. September 1840 gegen 6 Uhr wirbelte von der Ville de Montereau die abfahrbereit am Quai Saint-Bernard lag dichter Rauch auf. Wenn man jetzt sozusagen die Übersetzung der anderen vor sich liegen hat, denkt man, okay, das muss ich jetzt neu machen oder warum haben Sie das gerade so gemacht? Sie haben es in einem Satz gemacht.
Naja, das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, ich weiß jetzt nicht genau, welche Übersetzung es ist, aber es ist eine derer, wo ich sage, der Name macht auch gar nichts aus. Ne? Aber ich sage sofort, unmöglich für Flaubert, Ihr Satz endet mit einem nachklappernden Präfix. Das heißt, mit Grammatikschrott, also mit deutschem Grammatikschrott, wenn man es jetzt mal ein bisschen böse sagt. Und es wäre ganz und gar bei Flaubert unmöglich. Seine Sätze enden immer auf ein wichtiges, betontes Wort, also auf dem Eigennamen oder auf dem Substantiv. Und gerade dieser erste Satz, der ist ein dramaturgisch sehr genau konstruierter Satz. Er beginnt mit einem Datum, nämlich dem 15. September, und endet mit einer Ortsangabe, nämlich dem Quai Saint-Bernard an der Seine in Paris. Und dazwischen finden Sie alle anderen Elemente, die man braucht. Und das muss auch in der deutschen Übersetzung so sein. Das heißt, mein Satz darf nicht, wie das ja dann oft in deutschen Übersetzungen ist, auf irgendein, sagen wir mal, Hilfsverb enden oder eben, wie gesagt, in dem Fall das Beispiel, das Sie genannt haben, auf ein nachklapperndes Präfix. Das geht einfach nicht. Ich muss mir sagen, wenn ich diesen Satz übersetze, welche Elemente müssen wo stehen, auch im Deutschen, und auch der deutsche Satz muss, wie der französische, mit dem Datum beginnen und mit der Ortsangabe enden. Und das muss ich irgendwie hinkriegen.
Von Flaubert ist ja bekannt, dass er also nicht nur pedantisch an seinen Sätzen gefeilt hat, aber sie auch zum Fenster rausgebrüllt haben soll, um zu testen, ob sie richtig klingen würden. Ich stelle mir jetzt mal vor, Elisabeth Edel steht am Fenster und ruft auch Flaubert-Sätze in den Garten.
Ja, das war das berühmte Gueuloir von Flaubert. Das heißt, das ist natürlich eine tolle Anekdote und das stimmt, weil sie auch von anderen erzählt wurde. Ne? Er war die Attraktion für Ausflugsdampfer auf der Seine, die also von Rouen in Richtung Meer gefahren sind. Und wenn man dann den brüllenden Flaubert am Fenster erwischt hat, dann war das eine besondere Attraktion und ein besonderes Amüsement für die Ausflugsgäste. Aber er hat tatsächlich seine Sätze einfach einem Klangtest unterzogen und dann musste er offensichtlich auch manchmal diese Sätze brüllen, einfach um zu testen, ob der Rhythmus, ob die Satzmelodie perfekt sind. Und das, ich muss jetzt nicht selber aus dem Fenster brüllen, aber ich muss meine Sätze auch laut sprechen, ich muss sie auch testen.
Wir sind im Gespräch mit Elisabeth Edel, der Flaubert-Übersetzerin, Königin, wie man sie genannt hat, über ihn, den großen Gustav, zu seinem 200. Geburtstag heute. Frau Edel, als ich vor, ja Gott, 40 Jahren als junger Mensch Flaubert das erste Mal gelesen habe, Madame Bovary war das, damit habe ich angefangen, da habe ich natürlich keine Ahnung davon gehabt, ob das nur eine gute oder schlechte Übersetzung war. Habe nicht mal dran gedacht und so geht es wohl den meisten Leserinnen und Lesern. Ich meine, als Übersetzerin von Klassikern haben Sie ja nun immer diese alten Fußstapfen der Vorgänger vor Augen. Wie geht man denn also als Profi damit um? Wie neu kann man denn überhaupt übersetzen?
Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um neu, sondern wie adäquat, wie nah dran kann ich an Flaubert sein? Das heißt, ich modernisiere ja nichts. Im Gegenteil, also ich glaube, was das Vokabular, was Ausdrücke betrifft, verwende ich eigentlich keine deutschen Formulierungen, die man auch nicht schon Mitte des 19. Jahrhunderts hätte verwenden können. Das heißt, ich modernisiere den Text oder die Sprache von Flaubert überhaupt nicht.
Aber nimm mal einfach mal den Titel. Also die Education Sentimentale hieß irgendwie über 200 Jahre, über 100 Jahre Lehrjahre des Herzens. Ne? Jetzt sind es die Lehrjahre der Männlichkeit. Das ist ja doch eine Neuerung.
Das ist eine Neuerung. Und auch wieder nicht, denn Education Sentimentale, es gibt davon 10 ältere Übersetzungen und diese 10 älteren Übersetzungen haben 7 verschiedene Titel gehabt im Deutschen, was schon zeigt, dass es eine Schwierigkeit gegeben hat, im Deutschen ein Äquivalent für diesen Titel zu finden. Und es hat sich auch kein deutscher Titel so richtig, sagen wir mal, im Laufe all dieser Jahre und Jahrzehnte irgendwie uns eingeprägt als fester Titel für dieses Buch. Es hat immer verschiedene Elemente für die Education gegeben und für Sentimental und die wurden immer wieder neu kombiniert. Die Lehrjahre, also in meinem Titel jetzt Lehrjahre der Männlichkeit, die Lehrjahre hat es auch vorher schon gegeben, die schließen auch an den Bildungsroman, an den Deutschen, schließen an Goethe und an seinen Wilhelm Meister. Und die Männlichkeit, die habe ich mir aus einem noch viel älteren Buch geholt, nämlich von Friedrich Schlegel und aus seinem Roman Luzinde. Und in diesem Roman, auch schon ein alter deutscher Bildungsroman, heißt ein Kapitel Lehrjahre der Männlichkeit.
Nun sind Flauberts Romane und auch gerade die Lehrjahre ja auch ja, große Epochengesellschaftsromane. Ne? Also es geht seitenlang um historische Details, politische Zusammenhänge, die man kaum verstehen kann, wenn man sich nicht tiefer und länger in die Zeit dieser Entstehung und in Flauberts Zeit versenkt. Ist das eigentlich auch ein Problem für die Übersetzung, dass man denkt, eigentlich müsste man hier ein bisschen was erklären oder kann man da was noch dazusetzen?
Nicht in den Text, ne? Also der Text, der Romantext muss genauso schwierig oder auch manchmal rätselhaft bleiben, wie er ist. Und das ist er ja auch für heutige französische Leser. Die verstehen ja auch nicht alles, weil man einfach, wie Sie schon gesagt haben, historische Hintergründe und Details einfach erklären muss. Aber die Ausgaben, die ich jetzt mache, und das ist jetzt auch, was für mich so interessant dran ist und was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, ich habe viel Platz, um in einem Nachwort alles zu erklären. Ich habe viel Platz, um in Anmerkungen Dinge zu erklären. Wenn ich die in den Text, in den zu übersetzenden Text mit hineinmachen würde, würde ich ja sozusagen das literarische Kunstwerk von Flaubert zerstören.
Nein, das wollte ich nicht sagen. Da habe ich es missverstanden und ich habe es einfach falsch formuliert. Ich wollte gerade darauf eingehen, dass man als Übersetzerin eigentlich auch die Kommentatorin ist, ja, und eine Art von Historikerin ist, die den Roman. Und das machen sie auch immer so toll in ihren Übersetzungen, dass es im Prinzip nochmal ein 70, 80 Seiten Essay ist, wo man wirklich die Welt dieses Romans von außen nochmal sieht. Wenn man über Klassiker diskutiert, Frau Hedl, das sollten wir unbedingt noch ansprechen. Da kommt immer schnell so ein bisschen die olle Frage, was haben Sie uns denn noch zu sagen? Natürlich ganz viel, sagt der Oberstudienrat, brav, setzen eins. Ich meine, bei den Lehrjahren der Männlichkeit, da finde ich, kann man sie aber, glaube ich, ernsthaft stellen. Im Untertitel heißt es ja die Geschichte einer Jugend. Und ich muss sagen, als ich jung war, hat mir dieser Roman irgendwie mich beruhigt oder getröstet oder sowas. Ja, ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her. Ich frage mich, ob man heute, wenn man jetzt mit 20 oder mit 15 bis 20 jetzt hier in unserer Generation diesen Roman liest, ob man das auch noch so dieses Gefühl hat. Was glauben Sie?
Na, ich denke schon. Ich meine, diese Hauptfigur der Frédéric Moreau ist zu Beginn des Romans 18. Und wir verfolgen ihn dann ja relativ lange sehr genau, sagen wir mal so über 8, 9 Jahre hinweg. Tatsächlich also in seinen 20er Jahren. Und dieser junge Mann ist ein sehr orientierungsloser Mann. Er hat viele Talente, er will viel machen, er hat Ambitionen, er hat Flausen, aber es wird nichts draus. Und diese Orientierungslosigkeit auch in einer ganz bestimmten historischen Zeit, weil die Zeit auch schwierig ist und weil die Zeit es vielleicht auch einem jungen Menschen schwer macht, sich für etwas zu entscheiden und irgendwie Orientierungspunkte zu finden. Ich glaube, das ist etwas sehr Zeitloses oder wir finden es in verschiedenen Epochen immer wieder. Und darum denke ich, also diese Zeit von Frédéric, also die 1840er Jahre, in all ihren politischen und historischen Schwierigkeiten und Ambivalenzen, haben relativ viel zu tun, denke ich, mit unserer heutigen Zeit.
Mit einem Zitat möchte ich unser Gespräch beschließen, Frau Edel. Der Kritiker Andreas Isenschmidt hat es spendiert und Ihre Arbeit, wie ich finde, wunderbar auf diesen Punkt gebracht. Man kann seit Jahren einem Wenigleser, der nur 2 bis 3 Bücher im Jahr lesen und dabei keine Enttäuschung erleben möchte, den Ratschlag geben, lesen Sie einfach alles, was Elisabeth Edel übersetzt. Schöner kann man es nicht sagen, wie ich finde. Vielen Dank, Frau Edel, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk
ja,
Kultur.
Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Scholl.
Alles Gute und die Flaubert-Übersetzung von Elisabeth Edel sind allesamt im Hansa-Verlag erschienen, zuletzt eben die Lehrjahre der Männlichkeit. Und dies noch als Tipp, Deutschlandfunk Kultur hat nämlich ein großes dreiteiliges Flaubert-Hörspiel über Madame Bovary mitproduziert. Und das kann man jederzeit online nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Adventskalender. Hallo, ich bin Katrin Stövesand, Redakteurin der Sendung Andruck. Das ist unser Magazin für politische Literatur. Und ich verschenke in diesem Jahr das Sachbuch Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt, von Hanno Burmeester und Clemens Holtmann. Sie entwerfen das Profil einer Partei, die zeitgemäß und zukunftsorientiert funktionieren könnte. Nicht verstaubt, sondern immer auf der Höhe der Zeit in Sachen Organisation und Mitbestimmung. Also eine wirklich attraktive Partei, um es auf den Punkt zu bringen. Hanno Burmeister und Clemens Holtmann kennen den Politikbetrieb, seine Stärken und Schwächen. Holtmann war bereits Mitgründer einer neuen Partei und bringt auch diese Erfahrungen in das Buch mit ein. Das Ganze liest sich wie ein Wünsch dir was gegen die Politikverdrossenheit. Und das tut erstens gut und ist eben auch ein sehr fundiert aufgestelltes Buch, nicht bloß ein Hirngespinst. Ein wichtiger Punkt, der etwa angesprochen wird, die meisten Parteien verlieren im Laufe der Zeit ihren Daseinszweck, ihre ursprüngliche Mission, die Grünen noch ausgenommen. Dieses Buch bekommt Peter, ein befreundeter Sozialdemokrat, denn beide Autoren haben nicht so gute Erfahrungen mit der Basisarbeit in der SPD gemacht. Das hat sie unter anderem motiviert, ihre Werte und Überzeugungen andernorts einzubringen. Und auch wenn die SPD von den Totgesagten gerade wieder auferstanden ist, Reformen stehen für alle etablierten Parteien an und ein solcher Input kann da nur hilfreich sein. Liebe muss ja nicht gleich entstehen durch die Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt. Warum wir Politik radikal neu denken müssen, von Hanno Burmeister und Clemens Holtmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt mit Neuem aus dem Oderbruch. Dieser Hinweis fällt oft, wenn es um Bücher von Björn Kern geht, weil der Schriftsteller mit seiner Familie eben dort im Oderbruch in Brandenburg lebt und Natur und Landschaft immer eine große Rolle spielen in seiner Literatur. Kein Vater, kein Land heißt nun der neueste Roman. Manuela Reichert, unsere Kritikerin, ist im Studio. Geht's wieder ländlich zu, Frau Reichert? In diesem Buch sind die Figuren erneut öfter draußen anzutreffen?
Sie sind fast nur draußen anzutreffen. Die letzten Bücher von Björn Kern haben ja so diesen Weg nachgezeichnet, von Berlin ins Umland, eben aufs Land zu ziehen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit großem Vergnügen im Freien gelesen habe, Abenteuer vor der Tür, ja, wo er beschrieben hat, wie toll das ist, also aufregender als jeder Trip nach Südostasien, wenn man mal im Wald übernachtet und alleine ist und so. Da war es also dann sehr spannend, sehr heiter. Das hier ist nun wirklich gar kein heiteres Buch, sondern es erzählt die Geschichte einer Reise, einer Flucht, Vater und Sohn, ein junger Mann und sein sehr junges Kind, die unterwegs sind, die sozusagen auf der Straße sind, die auf der Flucht sind aus der Stadt und auf der Suche nach einem anderen, nach einem besseren Leben, um es mal plakativ zu sagen.
Klassisches Roadmovie. Ja. Was erleben die beiden denn dann ordentlich was?
Die beiden erleben nichts besonders Heiteres. Also es ist sehr düster, es ist sehr kalt in diesem Roman, unwirklich auch. Das ist wie so eine Albtraumreise. Also dieser 5-jährige Junge und sein Vater, die wollen erstmal in das Forsthaus des Großvaters ziehen, also des Mannes, bei dem der junge Vater aufgewachsen ist. Und das ist so ein Ort, wo der denkt, da kann ich jetzt mit meinem Sohn zur Ruhe kommen. Es gibt Rückblenden in dem Roman, also es gibt eine Geschichte, die dahinter steht. Die Mutter des Kindes ist offensichtlich im Krankenhaus oder vielleicht ist sie auch in der Psychiatrie. Am Ende wird er die Mitteilung bekommen, dass sie gestorben ist. Und es gibt den Versuch eines staatlichen Zugriffs auf das Kind. Und dem versucht er eben zu entkommen. Und dann machen sie sich auf den Weg, zu Fuß fast nur. Und dann kommen sie beim Forsthaus an und das ist verlassen. Und es ist nichts mehr so wie in seiner Kindheit. Also das ist sozusagen das Gerüst, wovon da erzählt wird. Und ganz wichtig ist die Landschaft. Ganz wichtig ist die Verlorenheit. Also es ist im Osten, es ist so, dass es eine Landschaft ist mit Menschen, die alle, wenn man diesen Begriff benutzen will, abgehängt sind. Also da ist nichts nach 89 an Aufschwung passiert und die sind auch nicht besonders freundlich, kann man sagen.
Als ich so geblättert habe, da musste ich an ein anderes Buch denken, an einen Roman von Cormac McCarthy, diesem düsteren US-Amerikaner. Der hat auch mal Vater und Sohn losgeschickt auf The Road, so hieß das Buch, die Straße durch ein atomar verwüstetes Land. Ist das so Kerns Richtung?
Nee, ich finde nicht, weil in dem Roman auf der Straße, das ist ja wirklich furchtbar. Also da gibt es ja, wenn ich mich erinnere, diese Kannibalen, die sich Menschen im Keller halten,
ja, ganz schlimm, ja,
damit sie irgendwie Nachschub an Nahrung haben und so. Also das ist wirklich so ein absolutes Horrorgebilde. Das ist bei Björn Kern nicht so. Es ist sehr viel stiller, sehr viel leiser. Man weiß auch nicht genau, was passiert ist. Also der Vater war eben ein Förster und dieser jetzt auf dem Weg sich befindende junge Mann kann eben auch gut mit dem Gewehr umgehen und er schießt auch Tiere, auch um sich zu ernähren. Er angelt auch Fische aus dem Fluss, die er dann roh verspeist. Also es hat schon so was Naturburschenhaftes. Aber es gibt Hinweise darauf. Also die Tiere haben blaue Zungen, die sind möglicherweise krank. Es gibt in dem Fluss irgendwas, was wo man nicht so genau weiß, sind es jetzt Abwässer, ja, Chemikalien, die da drin sind. Aber vielleicht ist es auch alles eine Fantasie dieses Großvaters. Also Björn Kern hält das sehr in der Schwebe. Das ist eindrucksvoll in dem Buch, dass man nicht genau weiß, wo der Schrecken jetzt real ist und wo er vielleicht auch eine Fantasie ist, wie das Ganze auch eine Albtraumsituation sein kann. Also er ist sehr detailreich und auch lässt viele Dinge im Wagen. Es kann so sein, dass die Landschaft zerstört ist aufgrund von vielen, vielen Umwelteinflüssen und aufgrund der Fluss eben von einer Fabrik, die da ist. Aber es kann auch sein, dass dieser Großvater sie nicht alle hat, um es mal vorsichtig zu sagen.
Man rechnet diesen Björn Kern immer so zur Climate Fiction, also weil er eben Landschaft und Natur eben oft thematisiert oder seine Romane dort spielen, könnte man sagen, hier so Bad Climate Fiction.
Oder
ist es eher so ein dystopischer Vaterroman?
Ich finde, es ist ein, ich tue mich so schwer mit diesen Etiketten dabei. Mhm. Ich glaube, es ist ein Roman über eine Suche. Es ist ein tatsächlich literarisches Roadmovie. Es ist auch die Suche danach, was ist eigentlich dieses Vater-Sohn-Verhältnis, also zwischen dem Großvater, dem Vater und diesem kleinen Jungen, der sehr klug ist und mindestens so überlebensstark wie sein Vater auch. Also es ist mehr das, es ist die Suche nach einem besseren Leben und man weiß eben nicht so genau, wo das eigentlich hingeht. Und es hat einen anders als in diesen Vorstellungen, dass es nun ganz dystopisch ist. Es hat am Ende dann schon eine Perspektive. Man geht über den Fluss, man geht über die Grenze, man geht zu den anderen Großeltern da, wo vielleicht noch was in Ordnung ist. Also es ist schwer, das plakativ einzuordnen. Es liest sich sehr eindrucksvoll, auch weil diese Naturbeschreibungen sehr genau sind und weil dieses Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn so interessant in der Schwebe gehalten ist. Und auch anders als bei dem Roman, den Sie genannt haben, dem amerikanischen Auf der Straße, ist es so, es gibt nicht nur die Guten und die Bösen. Also auch dieser junge Mann ist eine Figur, wo man nicht so genau weiß, geht man mit so einem kleinen Kind jetzt auf die Straße und in den Winter und setzt man den aus, all diesen Unbillen. Aber es liest sich wirklich sehr spannend, weil man nicht so genau weiß, wie es ausgeht.
Danke Ihnen, Manuela Reichert, über Kein Vater, kein Land. Den Roman von Björn Kern im Sezession Verlag erschienen, 143 Seiten, kosten 18 Euro. Alle Angaben zum Buch, zum Autor. Auch die Besprechung von Manuela Reichert stellen wir stets auf unserer Seite im Internet. Und jetzt ist wieder Zeit für unsere Krimi-Bestenliste im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und aktuell hat die US-Amerikanerin Elizabeth Wetmore den Spitzenplatz erobert. Kürzlich haben wir sie schon vorgestellt mit ihrem fulminanten ersten Roman Wir sind dieser Staub, der in den 1970er Jahren in Texas spielt, wo Elizabeth Wetmore aufgewachsen ist. Und unser Jurymitglied Katrin Dörksen sagt uns jetzt, warum dieses Buch zu Recht auf Platz 1 steht.
Neue Krimis.
Willkommen in Odessa in West Texas, wo die nächste Stadt mindestens 2 Autostunden entfernt liegt und es nichts weiter gibt als Staub und Öl. Und wenn man Elizabeth Wetmore in ihrem Romandebüt Wir sind dieser Staub glauben kann, dann zieht der Ölboom hier vor allem die schlimmsten Psychopathen an. Es ist der Valentinstag des Jahres 1973 und Gloria, sie ist 14 Jahre alt, halb Mexikanerin, diese Gloria wacht übel zugerichtet auf einem Ölfeld auf. Und nur ein paar Meter weiter in seinem Truck schläft ihr Vergewaltiger. Es bleibt ihr also nur ein kleines Zeitfenster, um zu verschwinden, ehe er aufwacht und sie höchstwahrscheinlich umbringt. Und das heißt, es gibt für Gloria nur einen Weg und der führt barfuß durch die Wüste. Von den Konsequenzen dieses Falls erzählt Wetmore aus der Sicht verschiedener Frauen aus Odessa. Es gibt da zum Beispiel eine junge Mutter, vor deren Tür taucht Gloria auf und die quält sich dann dem Mädchen zuliebe durch einen Gerichtsprozess. Es geht aber auch um ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das so kurz vor der Pubertät steht, oder um eine verwitwete Nachbarin, die das Geschehen im Ort die ganze Zeit wie durch so einen Alkoholschleier eigentlich nur wahrnimmt. Und diese verschiedenen Kapitel lesen sich im Grunde alle wie eigenständige Kurzgeschichten. Oft hangeln die sich auch an den Erinnerungen der Frauen lang. Das heißt, wir lesen hier über die Nachkriegszeit in West Texas, über die Great Depression in den 30er Jahren oder über die ersten Ölfunde um die Jahrhundertwende. Und dabei stellt sich ganz schnell raus, Gloria und ihre Zeitgenossinnen, die sind im Grunde nur das jüngste Glied in einer schon sehr, sehr langen Kette von Frauen, für die es in West Texas nur echt schwer auszuhalten ist. Und dabei sind die größte Gefahr für die nicht mal die Klapperschlangen oder die Sandstürme, sondern der Frust der Männer. Warum ist das kleine Jesuskind nicht in West Texas zur Welt gekommen? Weil es hier weder drei Waisen noch eine Jungfrau gab. Elizabeth Wetmore streut oft so dreckige Witze in ihren Text ein und überhaupt baut sie auch ganz oft so schwer zu ertragende, wirklich bittere Szenen. Zum Beispiel die Gerichtsverhandlung gegen den Vergewaltiger. Da argumentiert der Anwalt so nach dem Motto: Warum das Leben dieses jungen Mannes zerstören nur für eine Mexikanerin, die freiwillig in sein Auto gestiegen ist? Aber wir sind dieser Staub ist nicht einfach nur zynisch, sondern im Gegenteil. Und das ist das Schöne. Elizabeth Wetmore ist ja gebürtig aus der Gegend. Das heißt, sie kennt West Texas sehr, sehr gut. Und sie versteht auch das Potenzial, das Freiheitsversprechen, das in diesem Land steckt. Ja, wie überwältigend es ist, wenn nach dem Regen erstmals wieder die Wüste blüht. Und am Ende gibt sie dann den Ausblick auf eine neue Frauengeneration, die sich eben nicht mehr alles gefallen lässt.
Wir sind dieser Staub von Elizabeth Wetmore. Erschien im Eichborn Verlag, übersetzt von Eva Bonnet. 320 Seiten, kosten 22 Euro. Platz 1 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste im Dezember. Auf unserer Website steht sie komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de. Wie immer am Freitags literarische Tipps aus dem deutschen Buchhandel holen. Und dazu sind wir heute mit einem treuen Kompagnon unserer Lesart verabredet, mit Frank Menden in seiner Buchhandlung Stories in Hamburg. Er ist am Telefon. Hallo, guten Tag, Herr Menden.
Hallo, Herr Scholl.
Ja, beginnen wir mit Ihren Empfehlungen, mit einer der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Welt gleich, mit Nora Roberts. Gesamtauflage der US-Amerikanerin habe ich gelesen auf insgesamt 400 Millionen Bücher. Unglaublich. Und Sie, Herr Menden, legen Sie uns jetzt besonders den Roman Mitten in der Nacht ans Herz. Warum denn?
Das ist allerdings jetzt ein kleiner Fehler, Herr Scholl, weil Mitten der Nacht ist nicht von Nora Roberts, sondern von Roman Alarm, der nicht ganz so erfolgreich ist wie Nora Roberts. Es tut mir leid,
dass ich mich jetzt enttäuscht. Habe ich mich da dermaßen verguckt? Also jetzt bin ich aber...
Das tut mir sehr leid.
Aber
worum es darin geht.
Aber Sie haben, einen Nora Roberts Roman.
Nee, leider nicht.
Ich glaube, da haben wir jetzt echt gepennt. Erzählen Sie, Herr Menden.
Worum es bei diesem Roman geht. Es geht um ein Ehepaar aus New York, Amanda und Clay, die mit ihren beiden Kindern nach Long Island gehen, zum Sommer ein abgeschiedenes Sommerhaus mieten. Und in der zweiten Nacht steht plötzlich ein älteres schwarzes Ehepaar vor der Tür und sagt, sie wären die Besitzer dieses Hauses und in New York hätte es einen Stromausfall gegeben und sie würden jetzt zur Sicherheit lieber in ihr Haus zurückkommen. Und im Haus gibt es aber nichts, weder Handy noch Fernsehempfang. Strom- und Wasserversorgung funktionieren und Amanda und Clay, die Eltern, sind sich sehr, sehr unsicher. Sagen diese beiden, die da vor der Tür stehen, wirklich die Wahrheit? Und wenn ja, was ist wirklich passiert? Es ist ein wunderbar verstörendes Buch, sehr literarisch und verknüpft die Themen Rassismus, soziale Ungleichheit und Abhängigkeit von Technologien zu einem absoluten Page-Turner. Also das ist Inmitten der Nacht von Roman Alarm.
Gut, dass Sie das korrigiert haben. Also wir haben wirklich jetzt irgendwie was völlig Falsches auf dem Schirm gehabt. Egal, machen wir weiter mit einem was ganz anderem. Jetzt mit einem großen Traum. Drei Jungs wollen in die Bundesliga. Von Ronald Reng. Das Buch wird schon wild gefeiert irgendwie. Sind Sie ein Fußballfan, Herr Menden?
Ich bin totaler Fußballfan, großer BVB-Fan. Ich bin in Dortmund geboren, auch wenn ich da schon lange nicht mehr lebe. Und Ronald Reng ist, finde ich, der Fußballautor schlechthin. Und ich finde, das der große Traum ist wirklich sein bestes Buch. Er hat 9 Jahre lang 3 Jungs begleitet, Marius, Nico und Furtius, und einfach geguckt, wie geht es Jungs, die wirklich für einen Traum brennen? Wann wird der Traum irgendwann vielleicht zum Albtraum? Können sie sich durchsetzen oder auch nicht? Was passiert aber auch mit dem familiären Umfeld dieser Jungen zum Beispiel? Wie gehen die Eltern damit um? Wie auch die Geschwister, wenn sich alles auf einen Partner in der Familie konzentriert? Wie geht man mit diesem Ungleichgewicht um? Und das ist ein Buch, was einem Fußball wunderbar nahe bringt, selbst, glaube ich, für Leute, die Fußball nicht interessiert und die auch erkennen können, wo die Faszination in diesem Sport steckt, der nun wirklich Volkssport Nummer 1 ist in Deutschland.
Und im Piper Verlag ist dieses Buch von Ronald Renk veröffentlicht, jetzt schon in der dritten Auflage. Der große Traum, drei Jungs wollen in die Bundesliga. Und zum dritten haben wir einen Debütroman von Una Mannion. Richtig, Herr Menden?
Sehr richtig.
Gut, gut. Ja, bin jetzt ein bisschen kleinlaut hier.
Alles gut.
Also, Una Mannion, gebürtige Amerikanerin, lebt jetzt schon lange in Irland und für Gedichte und Kurzgeschichten ist sie schon ausgezeichnet worden. Jetzt gibt es ihren ersten Roman, Licht zwischen den Bäumen, so der deutsche Titel. Und ja, Ihnen gefällt der gut, Herr Menden?
Fällt mir sehr gut, wobei er eher düster ist, als der Titel klingen sagt. Das ist im Sommer in den 80er Jahren, es beginnt direkt... ziemlich heftig, eine Mutter fährt mit ihren 5 Kindern über die Landstraße nach Hause. Sie kommt gerade von der Schule, die Kinder nerven sie, vor allem Ellen, die 12-Jährige, ist sehr, sehr aufdringlich und die Mutter sagt kurz entschlossen, du steigst jetzt hier aus und gehst zu Fuß nach Hause. Es ist schon dämmerig, Ellen ist zwar 12, sieht jedoch deutlich jünger aus und sie wird nach Hause kommen, das kann ich verraten. Es wird etwas passiert sein, was die Familie komplett verändern wird und Erzählerin ist die 14-jährige Libby, die durch dieses Erlebnis schlagartig erwachsen wird und die versucht, wie ihre 4 Geschwister, aus diesem Ereignis resultierend trifft sie Entscheidungen aus Unkenntnis der Welt der Erwachsenen und weil sie sich Zusammenhänge völlig falsch zusammenreiht, die sehr fatal enden werden. Es ist wahnsinnig atmosphärisch, es entzieht sich jeglicher Genrefestlegen, ist allerdings wirklich spannend wie ein Thriller und für ein Debüt finde ich durch und durch bemerkenswert. Mhm.
Und ist die bislang wirklich durchgegangen, die Una Mannion? Wie sind Sie denn drauf gestoßen?
Tatsächlich auf die klassische Buchhändlerart, der Verlag hat ein Leseexemplar geschickt, unaufgefordert. Mhm. Und so kommt man dann irgendwann doch dazu und nimmt aus diesem Stapel ein Buch, weil einem das Cover gefällt. Und ich war dann wirklich hooked, wie man so neudeutsch sagen würde.
Herr Menden, vielen Dank. Una Mannion, Licht zwischen den Bäumen, auf Deutsch jetzt im Steidel Verlag. Und damit hätten wir es übersammelt, die Lesetipps von Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Vielen Dank Ihnen, Herr Menden. Ja, gutes Weihnachtsgeschäft, hoffentlich.
Ja,
läuft es gut?
Es läuft sehr gut. Wir sind sehr, sehr froh darüber.
Klasse. Also, eine schöne Zeit Ihnen, ne?